wenn ich den perfekten Lauf habe, zum Beispiel auch in Leverkusen letztes Jahr bei den 10:08, für mich ist es immer wie, als wenn ich mich so aus der dritten Person betrachten würde oder wenn ich quasi in meinem Kopf mich frei bewegen kann und nach rechts und nach links schauen kann. Und ich spüre meinen Körper im Endeffekt nicht, weil der Körper macht halt einfach.
In der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast erklärt Yannick Wolf, wie das Rock'n'Roll-Beschleunigungskonzept von Dr. Tobias Alt ihn effizienter und schneller macht. Erfahre außerdem, wie er im Flow-Zustand persönliche Bestzeiten erreicht und aber das Gefühl hat, über die Bahn zu fliegen.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Yannick.
Dankeschön, danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich habe zu danken, dass du dir die Zeit für unsere Folge genommen hast. Ja, relativ kurz tatsächlich nach deinem Saisoneinstieg 2025. Deswegen meine erste Frage in unserer Folge. Wie war für dich die ersten 60 Meter in diesem Jahr und wie zufrieden bist du insgesamt mit dem Auftakt?
Ich würde sagen, die 60 Meter waren auf alle Fälle anders, als ich sie mir grundsätzlich vorgestellt habe. Ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass wir die letzten Wochen davor doch relativ intensiv noch trainiert haben und der Körper noch ein bisschen Zeit braucht, um das Ganze wirklich zu adaptieren. Von daher bin ich so an sich zufrieden, weil das Technikbild eigentlich sehr gut passt. Und jetzt heißt es einfach, da noch ein bisschen eine gewisse Frische reinzubringen und dann in den nächsten Rennen da nochmal ein bisschen schneller zu rennen.
Mein Trainer hatte zu unseren ersten Wettkämpfen immer gesagt, das ist Training unter Wettkampfbedingungen, einfach weil, wie du es jetzt auch gesagt hast, man kommt meistens aus relativ harten Wochen da rein und man hat noch nicht die Frische wie dann zum Saisonhöhepunkt und dass man sich das so auch immer noch mal so ein bisschen darstellt. Würdest du es ähnlich sehen, dass es bei euch auch so ein Stück weit in die Richtung kommuniziert wurde, dass es eher noch mehr mit einem Training als schon mit einem Saisonhöhepunkt zu tun hatte, so ein erstes Einstiegsrennen?
Ja, das auf alle Fälle. Ich bin ja auch am Tag davor noch 200 Meter gelaufen, auch das erste Mal seit 2017, glaube ich, in der Halle. Und es war jetzt einfach mal zum Gucken, zum Reinkommen. Und ich sage mal im Sprint, dass auch wenn du harte Wochen davor hattest, kann immer sein, dass der Körper das trotzdem schon annimmt und du schon schnell rennen kannst. Aber halt eben auch nicht immer und das gehört eben auch mit dazu. Ja. Und von daher ist noch genug Zeit bis zum Saisonhöhepunkt und deswegen mache ich mir da auch keinen Stress.
Gibt es vielleicht so ein, zwei Erkenntnisse, die du aus den Rennen mitnehmen konntest?
Also wie gesagt, das Wichtigste für mich, dass das Technikbild, was wir uns jetzt über den Aufbau mehr oder weniger ein bisschen neu angeeignet haben, dass das eigentlich soweit ganz gut funktioniert. Das leidet im Endeffekt dann dadurch, dass die Spritzigkeit ein bisschen fehlt, dadurch leidet dann ein bisschen die Geschwindigkeit, weil mit dem Technikbild meiner Meinung nach, wenn man eben nicht so reaktiv ist, man eher langsamer läuft erstmal als schneller. Aber wenn das dann eben alles zusammenkommt, das wirklich dann auch in die richtige Richtung geht.
Du hast gerade das neue Technikbild so ein Stück weit angesprochen. Ich habe auf deinem Instagram-Kanal das ein oder andere Mal gesehen, dass du in diesem Winter mit Dr. Tobias Alt zusammengearbeitet hast. Ist ja doch recht bekannter Sportwissenschaftler aus Deutschland, Bereich der Biomechanik, da auch schwerpunktmäßig am Start. Und er hat ja im Prinzip so ein ganz neues oder zumindest für mich ein noch sehr, sehr neues Beschleunigungskonzept an den Start gebracht, sprich Rock'n'Roll, wo es eher um inputbasierte Trainingsgestaltung geht und einfach für um ökonomischeres Beschleunigen geht. Ist das tatsächlich so ein Punkt, der mit reingespielt hat, also dass ihr da in diesem Winter zusammen trainiert habt? Und falls ja, wie kam es eigentlich so zu der Zusammenarbeit?
Also insgesamt muss ich sagen, dass das Technikbild von Tobi für mich sehr, sehr gut passt, wenn ich es umsetzen kann, was ich jetzt die letzten Wochen eigentlich vor dem Wettkampf sehr gut umsetzen konnte, aufgrund der Müdigkeit jetzt dann am Wettkampf dann zwar technisch umsetzen konnte, aber halt nicht das auf die Bahn gebracht habe, wie ich es eigentlich die letzten Wochen gemacht habe. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass das Technikbild einfach vor allem für den Start, für die Beschleunigung wahnsinnig gut funktioniert, wenn der Körper die Spritzigkeit hat. Und eben, wie du schon gesagt hast, da geht es auch viel um, wie viel Input man eben macht und wie viel Output man dadurch generiert. Also ein bisschen ökonomischer laufen und eben vor allem einen gewissen, ich sag mal, Chin-Drop in der Beschleunigung hinzubekommen, um eben die Kraft wirklich auch nach hinten in den Boden und somit nach vorne zu gestalten, anstatt einfach nur den Fuß auf den Boden zu stellen und irgendwie irgendwo hinzudrücken. Und die Kraft verpufft im Endeffekt und geht nicht in die Richtung, wo sie eigentlich hin soll. Und das ist so der Fokus und das funktioniert sehr gut. Die vorbereitenden Übungen schauen manchmal ein bisschen lustig aus, aber sie funktionieren und das ist die Hauptsache.
Wenn du jetzt jemanden erklären müsstest, der das erste Mal von dem Rock'n'Roll-Konzept was gehört hat, vielleicht so in 2, 3 Sätzen, wie könnte man das am besten beschreiben, wie sich das unterscheidet von, ich sag mal, dem normalen oder althergebrachten Beschleunigungskonzept?
Also ich glaube, das Entscheidendste ist einerseits die Effizienz, dass man eben nicht wahnsinnig viel mehr Input nach dem Bodenkontakt, vor allem auch dann mit dem Schwungbein, sage ich mal, generiert, sondern eben aufgrund des Bodenkontakts den restlichen Körper so arbeiten lässt, wie er dann auch arbeitet. Und was auch für mich, was heißt neu, war ein Versuch, das die letzten Jahre hinzubekommen, hat nur leider nicht so wirklich funktioniert. Und da waren eben vor allem die vorbereitenden Übungen, die Tobi entwickelt hat oder die Tobi weitergibt, extrem wichtig, um eben diesen Chin-Drop zu generieren, um wirklich von der Bewegungsachse und von der Kraftachse das so in den Boden zu bringen, dass auch alles nach vorne geht.
Also es geht auch so ein bisschen im Prinzip darum, die Energie, die in den Sehnen gespeichert wird, wenn man aufkommt, gerade auch in der Achillessehne oder auch im Hüftbereich, Knie, dass die dann im Prinzip wieder freigelassen wird und man gar nicht so viel Kraft da reinstecken muss und einfach sich so Körner spart auf den ersten Metern. Kann man das so ein Stück weit beschreiben?
Ja, genau. Also das im Endeffekt hast du, wenn du den Fuß auf den Boden setzt, solltest du am Ende einen guten Druck hinten auf die Ferse, einen Fersendruck in den Boden und einen Kniedruck Richtung Boden auch haben. Und dadurch lädt sich einfach, sag ich mal, die Plantarfaszie und die Achillessehne so weit auf, dass aufgrund dieser Aufladung im Endeffekt der Körper genug Reaktivität erzeugt, ohne dass du da großartig mit Muskelkraft noch mitarbeiten musst. Was sich am Ende natürlich dann schneller macht, je weniger und schneller du am Boden bist.
Ist auch so, es erinnert mich auch so ein Stück weit an den letzten Schritt, den Stemmschritt bei Hochspringern. Die nutzen ja auch gespeicherte Energie aus ihren Sehnen, um dann tatsächlich ja viel höher zu springen, als das so mit der reinen Muskelkraft möglich wäre. Da spielen natürlich bei den Hochspringern nochmal ein paar andere biomechanische Punkte mit rein, als jetzt in der Beschleunigungsphase beim Sprint. Aber so vom Grundgedanken her geht es schon in die Richtung, dass man ja die gespeicherte Energie, die man nutzt, auch effizient dann wieder abgibt, um dann auch, der Effekt ist ja auch der, dass man mit mehr Energiereserven dann in der Maximalgeschwindigkeit die Maximalgeschwindigkeit schneller halten kann, wenn man das so ein Stück weit beschreiben kann. Oder siehst du das anders?
Nee, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also wie du schon sagst, im Hochsprung sind es natürlich andere Winkel oder andere Kräfte, aber im Endeffekt ist das sehr ähnlich. Du lädst da ja auch die Sehnen auf und die geben dann eben die Energie frei. Im Sprint ist es natürlich ein bisschen schnellerer Ablauf als im Hochsprung, aber vom Prinzip her beschreibt es das ganz gut. Und das hilft eben und eben zusätzlich zu dem Aufladen der Sehnen, wenn du dann eben das schaffst, dass das Knie oder der Unterschenkel mehr oder weniger parallel zum Boden droppt und dann die Energie freilassen, dann ist eigentlich das Technikbild perfekt und die Energie geht auch wirklich voll nach vorne und ist ja dann doch recht schnell, wenn es funktioniert.
Ja, ich bin von dem Konzept auch absolut überzeugt, finde das extrem geil. Und ich glaube, am Anfang ist es immer so ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man nur darüber redet. Also falls eine Hörerin oder Hörer Interesse hätte, da mehr Infos zu bekommen, können mir und dir wahrscheinlich auch eine Direct Message schreiben oder eine E-Mail. Ich glaube, da gibt es einige Punkte, wie man das dann auch nochmal so bildlich besser darstellen kann. Aber Tobi Alt ist ja jetzt nicht dein Haupttrainer. Bei wem trainierst du normalerweise?
Genau, also ich trainiere normalerweise bei Sebastian Hess. Allerdings ist das auch mehr eine Fernbetreuung. Also er sitzt im Schwarzwald. Wir sehen uns alle paar Wochen mal. Entweder ich fahr zu ihm oder er kommt runter nach München. Funktioniert aber sehr gut. Vielleicht noch, also er hat früher Charles Friedrich und Nils Winter, also die letzten Jahre hat er die beiden trainiert. So ist dann auch im Endeffekt die Zusammenarbeit entstanden, weil ich ja ursprünglich vom Weitsprung komme. Und genau, so ist der Kontakt dann entstanden. Und jetzt seit 4 Jahren arbeiten wir zusammen und funktioniert dann doch am Ende recht gut und ja, probieren gerne auch neue Sachen aus, deswegen jetzt auch dieses Jahr mit Tobi und erweitern uns da einfach jedes Jahr ein bisschen.
Kannst du uns vielleicht mal so mitnehmen in eine typische Trainingswoche, jetzt vielleicht so, sagen wir mal, 3, 4 Wochen vor der Hallensaison, weil ich könnte mir vorstellen, jetzt zwischen den Wettkämpfen ist es dann doch alles sehr, sehr reduziert und es geht mehr um die Regeneration als um Aufbau von Leistungen und Weiterentwicklung von Technikinhalten.
Ja, genau. Also wenn man jetzt so eine typische Woche bei mir anschaut, dann ist das meistens, fängt die Woche montags an, montags meistens 2 Einheiten dann. Vormittags eine Sprint- oder eine Beschleunigungseinheit, nachmittags eine Krafteinheit. Dann ist dienstags verhältnismäßig entspannt oder relativ kurze Einheiten. Das sind meistens Einheiten, wo Sprunginhalte draufstehen, die einfach nicht ganz so viel Zeit verbrauchen, grundsätzlich ein bisschen intensiver sind aufgrund der Sprungbelastung, aber einfach von der Zeit nicht ganz so intensiv sind. Dann ist Mittwoch wieder eine Sprint- oder eine Beschleunigungseinheit. Donnerstag dann ähnlich wie am Dienstag. Also Dienstag, Donnerstag sind meistens die Tage, die ein bisschen ruhiger sind, um einfach da auch ein bisschen Regeneration zwischen den Einheiten zu generieren. Freitag ist dann nochmal eine Kraft und Samstag ist dann der Abschluss mit Tempoläufen oder nochmal ein paar Starts, aber vorwiegend Tempoläufe, die dann einfach zum Schluss anstehen und dann ist auch Wochenende.
Was sind das für Tempoläufe kurz vor dem Wochenende?
Jetzt in der Halle meistens irgendwas zwischen 150 und 200 Metern. Genau, jetzt draußen werde ich sicherlich auch ein paar längere Tempoläufe dann mal machen, also Richtung 250 Meter, länger dann nicht, aber sowas in die Richtung. Und das ist dann im Endeffekt meistens so das Samstagsprogramm, dass ich da einfach nochmal alles rauslasse und dann einen Tag Regeneration habe.
Dann mehrere Serien davon auch oder ein kurzer Block, irgendwie 150, 200 und dann irgendwie I2, I1, also eine hohe Belastung oder mehrere Serien?
Kommt ganz drauf an. Also ich würde schätzen, dass ich, also meistens mache ich nicht mehr als 3 oder 4 Läufe. Das variiert dann je nachdem, was draufsteht, mal 150, 200, 150, 200. Ja. Und genau, deswegen, also wenn man das jetzt als Serie, dann ist es eine Serie oder wenn man jetzt 150, 200 nimmt, dann sind es 2 Serien, ja. Aber sag mal mehr als 4 Läufe in der Hochgeschwindigkeitsphase sind es dann nicht.
Okay, dann auch wahrscheinlich mit entsprechenden Pausen, dass man dann sich auch halbwegs erholen kann in der Zwischenzeit.
Ja, das mit den Pausen ist dann immer, also ich schaue natürlich, dass ich sie einhalte, aber am Ende gibt es natürlich auch Tage, wo ich dann einfach im Endeffekt auf meinen Körper höre und dann mache ich lieber ein paar Minuten länger Pause, ja. Renne dafür danach nochmal gescheit, anstatt auf Teufel komm raus, da die Pausen wirklich auf die Sekunde einzuhalten und dann eventuell nicht ganz fit an der Startlinie wieder zu stehen.
Du hast auch die Sprünge angesprochen, die du 2-mal in der Woche machst. Was sind das für Sprungeinheiten? Sind das Hürdensprünge oder Boxjumps? Was ist da genau auf dem Plan?
Ist unterschiedlich. Also ich komme ja ursprünglich vom Sprung. Also ich mache, wenn dann, viel so Sprungläufe, vor allem am Berg, weil da die Winkel einfach besser zu treffen sind. Kleine Fußgelenkssprünge. Jetzt dann natürlich in den Wettkampfphasen auch immer mal wieder Hürdensprünge. Gerne auch Froschsprünge, also beidbeinig. Genau, das ist eigentlich so das Programm. Im Sommer gehe ich dann oft hier im Olympiapark an eine Treppe draußen. Da kann man relativ lange springen und die Stufen sind relativ groß, dass du da auch keine Angst haben musst, da dich irgendwie zu vertreten. Und das kommt dann im Sommer wieder, das ist jetzt im Winter dann draußen dann vielleicht doch manchmal ein bisschen unangenehm oder jetzt auch nicht einfach sinnvoll, dann da irgendwie an die Treppe zu gehen.
Ja. Und im Bereich Kraft, weil ich sag mal, die Explosivität kommt ja nicht von irgendwo her. Was sind denn da so, wie sieht denn da so eine typische Trainingseinheit aus?
Also jetzt in der Schnellkraft ist natürlich das Gewicht einfach deutlich weniger als in der Maxkraft. Teilt sich meistens auf in Sprungkniebeuge, dann Umsetzen, Züge und ab und zu mache ich mit der Trapper noch was. Und was in der Schnellkraft einfach anders ist als in der Maxkraft, ist das nicht natürlich zwischen den Übungen gewisse Utilisationssachen mache, wie zum Beispiel Medball werfen oder meistens mache ich nach der Kraft noch einen Start und 2 Abläufe, ja. Um da einfach ein bisschen den Körper auch nach der Belastung, nach dem Kraft auf diese spezifischen Sachen, sage ich mal, ja, vorzubereiten.
Ich habe auch gehört, dass du dir ein eigenes Zugwiderstandsgerät zugelegt hast. Was ist denn da dran?
Das ist richtig. Ich habe jetzt Anfang Dezember ist es angekommen und zwar ist das T-Apex, heißt das Ganze, ist eine Firma aus Hongkong und hatte über die dann Kontakt oder die Möglichkeit, dass es schon einen gab, der in Deutschland eins besessen hat, tatsächlich in der Nähe von Stuttgart. Da haben wir uns das Ganze dann schlussendlich mit einem Biomechaniker angeschaut, um da auch irgendwie die Gewissheit zu haben, dass das Gerät irgendwie auch funktioniert. Aber wie gesagt, die Überlegung war, ob ich mir einen 1080 eben zulege, was halt natürlich aber schon doch relativ kostenintensiv ist. Jetzt im Vergleich zumindest zum T-Apex, der halt einfach nur ein Drittel von dem Ganzen kostet. Und seitdem benutze ich den, ist meiner Meinung nach das Geld absolut wert. Vor allem im Vergleich zum 1080. Nicht, dass der 1080 schlechter ist, aber wenn du jetzt halt überlegst, ob du 15.000 oder 5.000 Euro in die Hand nimmst und beim 1080 kommt ja meistens die Software dann noch dazu, die, glaube ich, nochmal 750 Euro im Jahr kostet, was die meisten, glaube ich, auch gar nicht auf dem Schirm haben. Das heißt, du hast nicht das Gerät und damit sind die Kosten gedeckt, sondern du zahlst halt jedes Jahr dann nochmal fast 1.000 Euro nur für die Software, was dann natürlich schon relativ viel ist. Und bis jetzt, muss ich sagen, kann ich mich wirklich in keinster Art und Weise beschweren. Also es funktioniert super, ist eine absolute Bereicherung, was das Training angeht. Und hoffe, dass es vor allem natürlich dann über die nächsten Jahre einfach ja den Benefit dann auch bringt im Vergleich zu Schlitten oder einem Gummiseil, was ich so in Overspeed rennst, da ist das schon einfach echt sehr, sehr gut.
Also du kannst den sowohl für Zugwiderstands- als auch für Zugunterstützungsläufe nutzen?
Genau, also der kann, im Endeffekt kann der genau das gleiche wie der 1080. Bei der Zugunterstützung muss man ein bisschen was noch aufbauen, also brauchst du dann mit einer Umlenkrolle, um dann die Geschwindigkeiten auch laufen zu können, das ist der einzigste Unterschied, aber ansonsten ist das Gerät wirklich 1:1 mehr oder weniger wie der 1080 II.
Aber ich muss jetzt nochmal kurz nachfragen, du hast den für 5.000 Euro aus der eigenen Tasche dir zugelegt?
Richtig.
Krass,
ist,
okay.
Ist viel Geld, aber ich sag mal so, wenn das, was ich mir vorgenommen habe oder was wir uns vorgenommen haben jetzt für diese Saison oder generell auch für die Zukunft, ist es eine Investition, die sich auf alle Fälle rentiert und dann im Endeffekt hoffentlich auch refinanziert, wenn die Ergebnisse passen. Aber nee, in erster Linie ist es natürlich erstmal viel, viel Geld. Und deswegen war natürlich eben da auch die Überlegung, okay, gut, 1080, 15.000 Euro oder die Apex 5.000 Euro, da sind dann natürlich 5.000 Euro doch angenehmer.
Ja, definitiv. Aber das zeigt einfach, wie viel du in den Sport reinsteckst, also auch vom Mindset her. Und du hast die Ziele angesprochen, die ihr so im Kopf habt. Unter einem deiner Instagram-Posts habe ich auch das Hashtag Sub10 gesehen. Das, ich könnte mir vorstellen, auch bei dem Einsatz, den du bringst, dass das eines der Ziele ist oder vielleicht auch das Ziel, was du dir oder was ihr euch gesteckt habt.
Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, neben dem Zeitenziel ist natürlich nächstes Jahr auf alle Fälle das Ziel, zur WM zu fahren, im Einzel und auch mit der Staffel. Aber es ist ganz klar das Ziel, ich glaube, das Ziel jeden Sprinters, der mal, sag ich mal, in die Nähe dieser magischen 10-Sekunden-Marke kommt, da auch dann drunter zu rennen. Und ich muss sagen, bei meinem Rennen jetzt letztes Jahr, wo ich die 10:08 gelaufen bin, da sind einfach noch Phasen in dem Rennen, wo halt einfach noch Hundertstel zu holen sind. Und deswegen ist das Ziel und deswegen haben wir uns das eben auch mit Tobi da zusammengetan, um eben vorne in der Beschleunigung einerseits konstanter zu werden, aber vor allem, ja, da die paar Hundertstel, die ich in dem Rennen in Leverkusen vorne habe liegen lassen, da zu finden und dann natürlich im Verlauf des Rennens unter den perfekten Bedingungen dann eventuell eben auch unter 10 Sekunden zu rennen.
Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die viele unterschätzen, dieses ökonomische Beschleunigen. Man denkt immer, ja, die 100 Meter, dass die Schnelligkeitsausdauer oder der Bereich in der Maximalgeschwindigkeit, ja, okay, so viel Energie verbrate ich ja jetzt gar nicht in der Beschleunigungsphase. Aber wenn man sich mal so die 60 Meter Zeiten international auch anschaut, da sind ja deutsche Sprinter eigentlich nie so super weit weg von Leuten, die unter 10 Sekunden sprinten können. Aber tatsächlich ist es ja dann häufig so, dass offensichtlich das viel Pulver in der Beschleunigungsphase verschossen wird und dann aber Energiereserven im Maximalgeschwindigkeitsbereich fehlen und dann einfach so die Geschwindigkeitskurve abfällt, man einfach langsamer wird. Und da sind wir nochmal kurz dabei, dem Konzept von Tobi Alt, Rock'n'Roll, dass einfach, man muss ja gar nicht zwingend noch schneller beschleunigen, sondern es reicht ja genauso schnell zu beschleunigen wie im Jahr zuvor, nur halt mit mehr Energiereserven, um dann die Maximalgeschwindigkeit länger zu halten. Und schon steht dann plötzlich die 9 vor dem Komma und nicht mehr die 10.
Ja, nee, absolut, wie gesagt, das ist einfach, 100 Meter sind halt 100 Meter. Für mich teilt sich das einfach ganz klar auch in drei Phasen auf. Und vor allem an den ersten zwei Phasen gilt es einfach da noch dran zu arbeiten. Ich meine, die hängen am Ende auch am Ende zusammen. Wenn ich auf den ersten 30 Metern schneller bin, dann renne ich auch die nächsten 30 Meter beruflich einen Ticken schneller. Und dann natürlich hinten müssen natürlich auch noch ein paar Hundertstel irgendwo gefunden werden. Aber das ist dann halt einfach Tagesform oder man schafft es halt eben doch ein paar Meter länger, diese Geschwindigkeit zu halten, wenn du eben auch vorne dann einen Ticken ökonomischer läufst. Und von daher ist das auf alle Fälle das Ziel. Und ja, wie gesagt, 10 Sekunden, es sind jetzt zwar in Anführungsstrichen nur 900stel, die mir da fehlen, aber 900stel ist natürlich auch wahnsinnig viel. Ja, da muss einfach alles passen. Da muss von Schritt 1 bis zum letzten Schritt muss alles passen. Die Bedingungen müssen passen. Und ja, aber ich werde alles dafür tun, dass es so kommt und dass das passiert. Und wie gesagt, das ist das ganz klar erklärte Ziel und damit dann natürlich auch dann das Ticket für Tokio im Einzel und auch mit der Staffel und genau.
Aber wie macht ihr das so ein Stück weit mit der Trainingssteuerung? Also kommt noch andere Technik, Kameratechnik im Training mit im Spiel? Das ist vielleicht auch so Feedback, was das Technische angeht von deinem Trainer oder von Tobi Alt da noch geben kann, aus dem normalen Trainingsalltag? Oder wie gestaltest du das da?
Also ich filme im Training schon relativ viel. einerseits natürlich irgendwo für Social Media, aber natürlich auch für mich, um da das Technikbild, sag ich mal, zu analysieren. Also ich schicke das natürlich meinem Coach oder Tobi auch weiter, um da auch ein Feedback zu bekommen. Aber am Ende, glaube ich, kann ich selber ganz gut einschätzen, ja, was ich eigentlich da gerade falsch oder richtig mache. Und deswegen ist auch der Grund, warum das so gut funktioniert, dass ich halt im Endeffekt überwiegend alleine trainiere. Ich glaube, viele könnten das nicht. Ich habe einfach für mich ein sehr gutes Körpergefühl. Ich weiß im Endeffekt, sobald der Fuß sich auf den Boden setzt, ist das jetzt irgendwie richtig oder falsch. Und von daher funktioniert das sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich filme viel im Training. Ich habe auch da ein paar technische Spielereien, ich habe ein Gimbal, was mit AI quasi einem dann im Endeffekt hinterher fährt oder dir folgt, was es natürlich fürs Filmen wahnsinnig einfach macht.
Was ist das für eins?
Das ist, ich weiß den Namen gerade gar nicht, müsste noch nachschauen, aber das ist...
Weil das ist tatsächlich immer so ein Punkt, wenn man alleine trainiert und gerade auch bei Starts und der Beschleunigungsphase, wenn man halbwegs nah dran ist, dann hat man vielleicht so die ersten 3, 4, 5 Schritte drauf und der Rest ist dann irgendwie weg oder man hat halt die nächsten Schritte drauf, aber nicht den eigentlichen Start und da ist so ein Gimbal oder auch eine kleine Kamera, die einem folgt, schon Gold wert. Irgendwann wahrscheinlich auch mit kleinen Drohnen von DJI, die dann nebenher fliegen.
Ich habe eine Drohne. Die Drohne ist allerdings dann eher, also man kann die sicherlich auch zur Analyse gut benutzen, aber die Drohne ist wirklich hauptsächlich ich finde Drohnenaufnahmen einfach wahnsinnig cool, muss ich sagen. Opspot heißt das Ganze. Gibt's bei Amazon.
Kostet,
ja. Das kann ich grad, gut geht. Gibt's gerade nicht. Hat damals, glaube ich, 170 € gekostet. Finde ich, filmt aber teilweise besser, als wenn du jetzt dann Menschen hinstellst und filmt. Also das ist schon echt cool und erleichtert einem da wirklich qualitativ auch Sachen zu filmen, um das dann halt auch danach gut zu analysieren.
Würde ich auch mit in die Shownotes reinpacken, weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den finden viele spannend. Mich würde interessieren, du hast gesagt, du kommst ja vom Weitsprung. Lukas Jakubczyk fällt mir da auch immer sofort ein, war ja auch ehemaliger Weitspringer, ist dann irgendwann einer der schnellsten Deutschen über die 100 Meter geworden. Wie kam es irgendwann dazu, dass du gesagt hast, okay, ich wechsle zum Kurzsprint und was ist das, was dich so besonders reizt oder fasziniert an dieser Disziplin?
Also ich glaube, der Schritt im Endeffekt zum Sprint war dann irgendwann... Also ich bin ja bei der Polizei, Landespolizei in Bayern, habe jetzt auch dieses Jahr meine Ausbildung abgeschlossen. Das heißt, ich habe jetzt im Endeffekt nochmal mehr Zeit, Profi zu sein als davor und bin dafür auch sehr, sehr dankbar. Aber es gab auch Phasen, wo ich halt eben keinen Kader hatte, vor allem aus dem Jugendbereich raus. Das ist ja bei vielen, die dann aus der Jugend rauskommen, dass der Step dann halt zu den Erwachsenen doch relativ groß manchmal. Ja. Und hätte auch im Weitsprung damals dann nicht mehr funktioniert. Ich habe es... Wie auch immer bin ich 2020, meine ich, 10:27 gelaufen in Weinheim. Das war dann, sage ich mal, so der Grundstein. Bin dann zwar jetzt 2023, bin ich, glaube ich, das letzte Mal da und wieder gesprungen. Genau, aber habe dann die Jahre drauf halt gesagt, gut, wir machen jetzt den Sprint, weil brauche ich halt für einen Kader und für die Polizei. Und eigentlich war der Plan, dass wir dann schon, wenn die Verletzungen, die ich vom Sprung hatte, irgendwie ausgeheilt sind, dass ich wieder zurück zum Sprung gehe. Ja, hat am Ende nicht sein wollen und ich sage immer, es kommt alles so, wie es kommen soll und es hat dann halt im Sprint auch zumindest ab 2023 einfach wahnsinnig gut funktioniert und ja, wie gesagt, ich finde Sprint ist einfach dieses Schnelligkeitsgefühl, ich finde, man kann das ganz schlecht beschreiben, ich meine, jeder hat ein anderes Schnelligkeitsgefühl, aber wenn du natürlich in den Geschwindigkeiten dann da irgendwo mal rennst, ist es natürlich sehr, sehr cool und ich muss auch sagen, ich habe das nicht allzu oft, aber ich glaube, viele können das nachvollziehen, falls sie schon mal so einen Lauf hatten. Für mich ist es, wenn ich den perfekten Lauf habe, zum Beispiel auch in Leverkusen letztes Jahr bei den 10:08, für mich ist es immer wie, als wenn ich mich so aus der dritten Person betrachten würde oder wenn ich quasi in meinem Kopf mich frei bewegen kann und nach rechts und nach links schauen kann und ich spüre meinen Körper im Endeffekt nicht, weil der Körper macht halt einfach. Und das ist für mich dann immer so der Zustand, wenn du den Zustand erreicht hast, dann kannst du eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel besser machen, zumindest in dem Moment. Und das macht so für mich den Reiz halt einfach natürlich aus.
Ach, so ein richtiger Flow-Zustand.
Ja, absolut. Also für mich ist es auch, fühlt sich an, als wenn alles die Zeit ein bisschen langsamer läuft. Wie gesagt, ich spüre dann vom Körper eigentlich nichts mehr. Ich nehme zwar meine Umgebung wahr, aber ich nehme meinen Körper in dem Sinne nicht wahr. Also ich merke nicht, was er macht. Und das ist schon sehr faszinierend.
Ja, also ich glaube, vielleicht ein oder zwei Rennen hatte ich auch mit diesem Gefühl. Und eines, an das ich mich auch noch erinnern kann, war, da habe ich einfach gemerkt, ich treffe mich jetzt perfekt. Also es fühlt sich einfach so für diesen Moment, also für dieses Rennen in der Maximalgeschwindigkeitsphase, fühlt es sich einfach perfekt an. Es fühlt sich einfach auch schnell an. Also es fühlt sich auch so an, als ob man wirklich über die Bahn fliegt. Die Bodenkontaktzeiten sind ja dann auch sehr, sehr kurz. Und ich glaube, auch wenn man nicht so richtig in diesen Flow-Zustand kommt oder vielleicht auch nicht diese Zeiten laufen kann, das ist was, was die meisten Sprinterinnen und Sprinter nachfühlen können. So dieses einfach, jetzt geht einfach die Post ab. Das ist, glaube ich, dafür gibt man dann in den Trainingseinheiten auch so viel, um dann dahin zu kommen. Ich finde auch, dass es bei mir war das auch eher dann bei den 100 Metern der Fall als bei den 60, weil die 60 dann doch gerade in dieser Maximalgeschwindigkeitsphase sehr, sehr kurz sind. Also
ja, das absolut. Also 60 Meter sind, also ich werde, glaube ich, nie der 60-Meter-Sprinter. Also ich glaube, dass ich, wenn mal alles passt, schnelle 60 Meter rennen kann. Aber am Ende sind die 100 einfach, das ist vor allem die letzten 40 Meter, sage ich mal, eigentlich alles, was ab 60 Meter kommt, das ist eigentlich genau das, was mir wirklich liegt. Und 60 Meter ist da einfach viel zu kurz für. Also am Start kriegst du auch noch viel zu viel mit und danach ist die Phase bis zum Ziel auch einfach nicht lang genug, um da wirklich in diesen Flow reinzukommen.
Ich finde es bei den 60 Meter in der Halle auch immer so ein bisschen schwierig. Man läuft ja dann entweder auf eine Wand zu oder auf, jetzt kein Abgrund, aber es geht ja dann doch, die 200 Meter sind ja erhöht, da geht es dann so runter. Und auch wenn die Ziellinie doch schon immer noch ein Stück weit davon entfernt ist, ganz so frei wie in einem Lauf draußen, gefühlt war ich da auch nie. Also das ist ja dann irgendwie damit mit 40 km/h auf so eine Wand zuzulaufen oder so ein Abhang, ist dann doch auch irgendwas, was dann vielleicht unterbewusst dann auch immer noch mal so ein bisschen gleich, glaube ich, mit reinspielt. Also zumindest so war es bei mir immer.
Ja, nee, absolut. Also es ist sicherlich vielleicht nicht bewusst, aber man weiß, okay, gut, da kommt jetzt die Ziellinie und gefühlte 2 Meter danach fange ich jetzt auch an, gleich in die Bremse reinzutreten, weil sonst knalle ich da jetzt oben gleich Vollgas gegen die Watte. Und das draußen hast du natürlich auch kein Hallendach. Du bist nicht so beengt, in Anführungsstrichen, wie das in der Halle ist. Ja, und man muss natürlich auch am Ende ganz klar sagen, dass 60 Meter ist immer interessant, solange Halle ist. Sobald aber der erste Sonnenstrahl draußen ist und es heißt, gut, es ist Sommer, sind die 60 Meter meistens ja auch schon wieder vergessen. Von daher.
Ja, ich fand es jetzt auch spannend, hat man ja auch bei Instagram einige Rennen gesehen, ich glaube in Australien, dass da im normalen Stadion die 60 gelaufen wurden. Also,
ja, das fand ich auch faszinierend. Ich habe jetzt auch schon viele Videos, muss ich sagen, auf YouTube oder so gesehen, die genau über dieses Rennen eben auch berichtet haben, wo ja wirklich wahnsinnige Zeiten dran sind. Also abgesehen natürlich, dass sie da 1,6 Rückenwind hatten. Aber 6,43 und vor allem, wenn man sich die Bestleistungen anschaut, die davor standen, das war, ich glaube, im Schnitt von den 8 Leuten, die in dem Rennen gerannt sind, glaube ich, 13 Hundertstel haben die Bestleistung gemacht. Und das natürlich auf 60 Meter schon.
Das ist schon enorm.
Wahnsinnig viel. Und ja, aber wie gesagt, ich fände es mal interessant, draußen auch mal 60 Meter zu rennen. Ja, also hätte ich jetzt auch nichts gegen. Das ist natürlich in Deutschland ein bisschen schwierig.
Dann,
selbst wenn es draußen ist, werden da nicht wahnsinnig schnelle Zeiten bei rumkommen bei den Temperaturen. Ja. Aber
in Plietzhausen gibt es ja immer im Mai das Meeting der krummen Strecken. Da gibt es zumindest die 80 Meter und dann auch die 150. Und es kann sogar sein, dass irgendwann mal da die 60 oder sogar 50 Meter angeboten wurden. Das ist immer noch mal so eine Möglichkeit. Aber ich glaube so, dass das Herz schlägt dann doch immer für die 100 und die 200, zumindest dann in der Freiluftsaison. Aber was mich auch interessieren würde, was machst du, du hast die Polizei eben angesprochen, du bist, so wie sich das für mich anhört, auch in der Sportfördergruppe in der Bayerischen Polizei. Aber was machst du in deiner Freizeit, sofern es die neben dem Leistungssport noch gibt?
Genau, also wenn ich mal Freizeit habe, reise ich grundsätzlich gerne, bin aber auch oft genauso gerne auch mal zu Hause, mache auch mal nichts. Treffe mich sonst gerne, wenn es sich mal rausgeht, mit Freunden. Und was ich jetzt in letzter Zeit mal wieder angefangen habe, ist so ein bisschen das Fotografieren. Was ich gerne mache, also vor allem auch im Sport dann andere zu fotografieren. Da ist leider nicht allzu oft Zeit für natürlich, wenn ich voll im Training bin. Aber so an sich gehe ich da dem Hobby sehr gerne nach und genau, tue mich da gerade wieder so ein bisschen reinfuchsen.
Ähnlich wie Manuel Eitel, der ist ja, glaube ich, auch sehr engagiert, was das Fotografieren angeht, macht da auch echt klasse Bilder. Aber wenn ich keinen Leichtathletik-Podcast an den Start gebracht hätte, dann wäre es höchstwahrscheinlich ein Reisepodcast. Deswegen, was sind denn so deine Top 3 Reiseziele? Das würde mich nochmal interessieren.
Top 3, also ich würde auf alle Fälle mal Italien mit dazu zählen. Ich finde Italien einfach jedes Mal auch wenn ich da schon zig Male war. Aber ich finde, Italien ist einfach jedes Mal mit der Kultur, das Essen, vom Wetter, vom ganzen Rest, finde ich das einfach jedes Mal wieder schön. USA, würde ich sagen. Ich war jetzt nur einmal drüben, letztes Jahr zum Trainingslager. Aber das ist auf alle Fälle auch oft auf der Liste, da dann irgendwann nochmal außerhalb des Trainings mal rüberzufahren, weil das schon einfach ist halt was ganz anderes, ne, als jetzt bei uns in Europa. Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Ansonsten, was auf der Liste noch ist, wo ich noch nicht war, ist auf alle Fälle Thailand. Und ansonsten würde ich sagen, auch Griechenland ist so eins, wo ich schon öfter war, wo ich auch immer wieder sagen muss, Griechenland ist einfach, da machst du nichts falsch mit.
Ja, das ist aber auch, glaube ich, so eine schöne Sache am Leistungssport. Durch die Trainingslager hat man dann, oder auch durch Wettkämpfe hat man ja auch die Möglichkeiten, dann zu reisen. Klar, es wird jetzt keine Rundreise durch Griechenland oder die Türkei oder Italien, wenn man im Trainingslager ist, aber man hat ja schon immer noch mal so ein bisschen die Möglichkeit, da zumindest an dem einen oder anderen freien Tag da so ein bisschen zu schauen. Dann würde ich aber sagen, kommen wir an dieser Stelle zu meinen 5 obligatorischen Fragen. Und da ist rückblickend immer die erste: Was war denn bisher dein schönster Wettkampf? Also unabhängig vielleicht vom Ergebnis, sondern einfach an dem die schönsten Emotionen hängen.
Ich glaube, da muss ich mich entscheiden zwischen Kassel 2023 und letztes Jahr Leverkusen. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich zu Kassel tendieren, also zu meinem deutschen Meistertitel damals. Das war einfach, an dem Tag hat einfach sehr, sehr viel gepasst und ja, war einfach sehr, sehr gutes Erlebnis.
War das so ein Rennen, in dem du im Flow-Zustand warst?
Ich würde nicht sagen hundertprozentig, aber schon sehr nahe dran.
Und gibt es dann vielleicht so einen Moment, der sich da eingebrannt hat? Irgendwie während des Laufs oder davor oder danach? Dass irgendwas, wenn du an Kassel denkst, was dir da so als erstes immer in den Sinn kommt?
Ich glaube, was mir immer in den Sinn kommt, sind zwei Momente. Einmal der Gang von Corlum, da sind wir durch so einen kleinen Tunnel gegangen und standen, glaube ich, auch noch kurz drin, weil wir kurz warten mussten. Und da habe ich halt zu mir gesagt, aufgrund auch vom Zwischenlauf oder vom Halbfinale, ich kann heute deutscher Meister werden. So, also es ist so, natürlich muss es gleich alles passen, aber ich kann heute deutscher Meister werden. Und der nächste Moment war natürlich dann, wo ich dann durchs Ziel gelaufen bin und quasi nach links rüber geguckt habe und realisiert habe, okay, gut, ich bin gerade auf alle Fälle als Erster über die Ziellinie gelaufen. Und das waren so die zwei Momente, die ich jedes Mal, wenn ich nach an Kassel denke, mir ins Gedächtnis rufe.
Nimmt man dann wahrscheinlich auch mit in schwerere Trainingseinheiten an so einem Samstag, wenn die harten Tempoläufe auf dem Plan stehen.
Absolut.
Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein schwieriger Wettkampf oder eine schwierige Zeit und was konntest du vielleicht daraus mitnehmen?
Also ich glaube, der schwierigste Wettkampf, würde ich sagen, war letztes Jahr Rom, also die EM, war für mich mein erstes Einzelrennen bei den Erwachsenen, bei einer großen Meisterschaft. Und bin, glaube ich, als sechstgemeldetster angereist von den Vorzeiten und muss sagen, dass ich mir da einfach wahnsinnig viel Druck gemacht habe. Ich auch körperlich nicht hundertprozentig fit war, das hat es sicherlich nicht einfacher gemacht, aber das war ein Rennen, was für mich doch schon sehr, sehr schwer war, auch im Nachhinein, weil natürlich auch das Ergebnis nicht das war, was ich mir vorgestellt habe, aber das sind auch, sag ich mal, mit die wichtigsten Rennen, um da halt draus zu lernen und genau.
Ja, weil ich sag mal, es ist ja dann auch eine ganz andere Kulisse bei so einer Europameisterschaft. Und du hast angesprochen, die eigene Erwartungshaltung, gerade wenn man dann auch das erste Mal auf so einer Bühne steht, ist auch was Neues. Und ich glaube, das sind dann manchmal auch so Wettkämpfe, die sind auch einfach da, um zu lernen, um dann zu wachsen.
Absolut.
Dann würde ich jetzt aber nochmal gerne kurz zurück ins Training schauen. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
Ich glaube, Lieblingstraining ist Start und Beschleunigung. Macht mir grundsätzlich einfach wahnsinnig viel Spaß, vor allem wenn es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle oder wie sich mein Coach oder Tobi sich das vorstellt. Ja, ich finde einfach da dieses Gefühl von 0 auf 100 im Endeffekt, da halt eben zu beschleunigen und finde das auch einer der Phasen, wo du natürlich im Rennen den größten Unterschied der Geschwindigkeit natürlich feststellst, weil natürlich von Ruhe auf dann im besten Fall 11,5 Meter pro Sekunde irgendwann beschleunigst. Und da macht mir Beschleunigung schon am meisten Spaß und genau.
Auf der anderen Seite, was sind so Inhalte, die du streichen würdest, wenn du könntest?
Ja, sagen wir so, streichen würde ich am Ende gar nichts, weil das hat ja alles seinen Sinn und Zweck.
Ja.
Aber wo ich schon wirklich sehr gerne vermeiden würde, sind so vor allem in der groben Vorbereitung, wenn ich dann, ich würde es noch nicht Tempoläufe, aber so Sekundenläufe oder sowas, da komme ich schon immer irgendwie an meine Grenzen. Also mein Körper ist halt einfach für so lange Belastungen einfach irgendwie nicht gemacht. Muss ich ja zum Glück als Sprinter auch grundsätzlich nicht, aber wie gesagt, deswegen mache ich auch Tempoläufe nicht länger als 250 Meter, weil das einfach bei mir danach kein Tempolauf mehr ist, sondern ein Kämpfen irgendwie ins Ziel zu kommen, aber mit Laufen hat das dann nicht mehr wahnsinnig viel zu tun. Aber ja, also vor allem die längeren Sachen, vor allem in der Vorbereitung so Sekundenläufe, das ist schon, würde ich gerne auslassen, aber hilft nicht.
Erfüllen auch ihren Zweck.
Ja.
Dann kommen wir zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen und Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Also ich würde einerseits, was generell so ein bisschen mein Lebensmotto ist, also alles, was passiert, hat irgendwie seinen Sinn. Heißt auch, wenn du dich mal verletzt oder wie auch immer, das hat alles seinen Sinn. Ich habe mir dreimal die Schulter ausgekugelt, die wurde dreimal operiert und es war wahrscheinlich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich halt dadurch einfach wahnsinnig viel drumherum um meinem Körper gelernt habe und halt auch gemerkt habe, hey, ich kann nicht immer irgendwie hier Vollgas, sondern ich muss halt auch mal ein paar Sachen für meinen Körper machen. Und ansonsten würde ich auch einfach den jungen Athleten den Rat geben, dran zu bleiben, auch wenn es halt mal irgendwie blöd ist, sich Ziele zu setzen und da auch drauf hinzuarbeiten. Und auch wenn es mal schlechte Trainingseinheiten gibt, deswegen dann nicht sagen, gut, ja, jetzt höre ich auf. Es gibt immer schlechte Trainingseinheiten. Ich sage immer, wenn du merkst, dass du eine schlechte Trainingseinheit hast, ist es eigentlich gut, weil dann merkst du eigentlich erst, wie gut die anderen Trainingseinheiten sind, wenn du eben nicht das Gefühl hast, dass es gerade schlecht ist. Und das wäre so das, was ich, glaube ich, mir, aber vor allem natürlich auch den jüngeren Athleten mitteilen oder raten würde.
Das ist auch ein sehr, sehr cooles Mindset, also wirklich. Wie geht's für dich jetzt in der Hallensaison weiter? Wo stehen so die nächsten Wettkämpfe an?
Ich laufe jetzt am 8.2. hier in München noch, Munich Indoor, und dann stehen Deutsche noch an. Und wenn es dann klappt, dann renne ich die EM noch, die Hallen-EM noch, und dann geht's auch schon wieder in die Vorbereitung für den Sommer.
Dann an dieser Stelle, Yannick, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg für die kommende oder weitergehende Hallensaison. Und ja, vielleicht hören wir uns in diesem Jahr ja nochmal.
Sehr gerne, danke dir.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.